Bohnen, Linsen, Erbsen. Klingt nach Oma-Essen? Dann halt dich fest. Wer täglich Hülsenfrüchte isst, kann seine Lebenserwartung um bis zu 10 Jahre verlängern. Studien zeigen, keine andere Lebensmittelgruppe hat einen so starken Effekt auf unsere Gesundheit. Wir verraten euch, warum Bohnen echte Anti-Aging-Wunder sind, wie sie Blutzuckerspitzen abfangen und was ihr gegen den berüchtigten Alarm im Darm tun könnt. Das und mehr jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iss, Ernährungswissen mit Biss. Mein Name ist Achim Sam und heute dreht sich alles um Hülsenfrüchte. Bohnen, Linsen, Erbsen und Co. Die kleinen Dinger klingen unscheinbar, aber sie können tatsächlich einen wesentlichen Beitrag dabei leisten, unser Leben zu verlängern. Studien zeigen nämlich, wer täglich Bohnen isst, lebt durchschnittlich länger und gesünder. Hülsenfrüchte sind vollgepackt mit Eiweiß, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Ein echtes Superfood zum kleinen Preis.
Und dabei sind sie nicht nur gesund, sondern auch unglaublich vielseitig. Ich bin Antonina Müller und zeige euch, wie man aus Hülsenfrüchte richtig leckere Gerichte zaubert. Ganz ohne Langeweile auf dem Teller. Von cremigen Hummus bis hin zu überraschenden Kombinationen, die ihr so garantiert noch nie probiert habt.
Wir sprechen heute über die Studien, die Bohnen und Co. sogar zum Nummer 1 Lebensverlängerer küren und erklären, warum sie den Blutzucker stabil halten und den Darmbakterien Futter für eine richtig gute Verdauung liefern.
Und klar, es gibt auch wieder unser Erfolgsrezept der Woche. Diesmal mit Kichererbsen, die nicht nur super gesund sind, sondern auch satt und glücklich machen. Ohne Alarm im Darm. Aber bevor wir in diese Fakten einsteigen, Achim, stimmt es eigentlich, dass du Bohnen früher nie essen wolltest? Weil, naja, wegen den Blähungen vielleicht?
Naja, das ist Bohnen. Warum ich Bohnen früher nie essen wollte? Wie kommst du denn darauf? Habe ich das mal irgendwann erzählt?
Das hast du mal gesagt.
Echt, ja?
Ja.
Dass ich Bohnen früher nie essen wollte. Oh, weiß ich gar nicht. Nee, fand ich eigentlich schon immer. Ich fand Hummus immer super gut. Und Bohnen, wenn ich mal einen Salat gegessen habe, dann habe ich immer geguckt, dass da möglichst viele Bohnen da irgendwie drin sind.
Ehrlich?
Also wie du da irgendwie drauf kommst, weiß ich jetzt auch nicht. Ich esse nämlich eigentlich ganz gerne Bohnen. Und ich esse auch grundsätzlich wahnsinnig gerne Hülsenfrüchte. Aber eigentlich wolltest du wissen, was ich letzte Woche gemacht habe, ne?
Das war die einzige Frage eigentlich. Aber so lustig, ich dachte das wirklich. Irgendwo habe ich es gehört. Aber schau, dann habe ich wieder irgendwas falsch, weil ich mag Bohnen auch super gern. Aber ich bin gespannt, was du jetzt zu erzählen hast, was du die Woche so getrieben hast.
War ganz spannend, wie ich finde. Ich war in Groningen in Holland.
Okay.
Aber eigentlich nicht wegen dem Thema Ernährung. Ich interessiere mich, oder wer mich kennt, weiß, naja, der Achim und Bonsai und so weiter, das so eine asiatische, ostasiatische Kunst mag ich ganz gern. Und war da im Museum in Groningen. Ist jetzt eine längere Geschichte, aber ich habe da eine alte Dame begleitet, die Frau Benz, die so in dieser ganzen Welt, ostasiatischen Kunstwelt, so zu Hause ist. Und wir haben uns da einfach ein bisschen Kunst zusammen angeguckt und sie hat da Steine hingebracht. Es gibt so gelehrten Steine und so. Aber da will ich gar nicht so lange ausholen, weil wir waren dann zusammen auf dem Markt und da gibt's jetzt nicht mehr den jungen Matthias, aber der kommt ja so im Juni eigentlich. Matthias habe ich da gegessen. Ich liebe ja Matthias, wie du ja weißt. Ne, so und am allerliebsten von meiner Schwiegermutter Edeltraut.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich durfte schon mal mit ihr skypen, wollte ich schon sagen, das gibt's glaube ich nicht mehr, aber ich habe mit ihr mal Video telefoniert und dann hat sie mir erklärt, wie das funktioniert. Also es ist wirklich, es gibt nur dieses eine Rezept für Achim.
Ja,
also das will ich mal so kurz.
Mein Vater, der meint es immer ganz gut, so, der spielt ja fast in jedem Podcast mittlerweile eine Rolle.
Das
liegt wahrscheinlich daran, dass ich wieder quasi im Elternhaus wohne und er mir dann immer mal das ein oder andere so aufzwängt oder vor die Tür stellt. Und da ist manchmal auch ein Matthias dabei, der aber lange nicht so gut ist wie der von meiner Schwiegermutter.
Okay.
Und ich muss sagen, der in Groningen, das gibt halt, man isst da den Matthias pur. Also man kriegt da, man kann da so 2 oder 4 Stückchen und so weiter. Und dann am besten, man nimmt ihn dann so am Schwanz, also wenn Zwiebeln, rohe Zwiebeln kommen da drauf und dann lässt man den so, das sieht unmöglich aus, so habe ich das auch nicht gemacht, aber die stehen dann so und lassen sich den ganzen Matthias einmal so rein und das war eine Sensation.
Das war überhaupt nicht gut. Ach, der war wirklich
richtig gut.
Ach, wie schön.
Also der hat, so dieses volle Umami-Aroma und so, man braucht da gar nicht viel dazu und das bei den Zwiebeln, das hat einfach echt gut gepasst, muss ich sagen.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Die eine Geschichte muss ich vielleicht auch noch erzählen. Auf der Rückfahrt habe ich mir da, ich war in so einer Tankstelle und dann hat ein Landwirt an die Tankstelle Würstchen geliefert, also so getrocknete Paprikawürstchen und so, ne? Und ich habe mir da eine mitgenommen und so beim Rausgehen da schon reingebissen. Aha. Und die waren richtig, richtig gut. Und dann habe ich mir gedacht, also ich habe ein paar.
Also zwei Stück.
Und dann habe ich mir gedacht, oh, die sind echt gut und ich bring einfach ein paar mit und ein paar mit nach Hause. Mhm. Und ich war so willensschwach. Also ich bin dann wieder zurück und habe gesagt, na, ich hätte gerne noch vier Stück, also zwei Paar. Und dann läuft er nach hinten und holt eine Packung raus mit 40 Stück.
Oh, er hat dich falsch verstanden.
Und ich war einfach so angestrengt von dieser Museumstour, so ihre Anstrengung, weil die Autofahrt dahin und wir waren ja nicht so wahnsinnig lange da. Und dass ich so geistes- und willensschwach war, dass ich gesagt habe, okay, bevor ich dem jetzt erkläre, irgendwie, dass ich eigentlich nur vier Stück haben wollte.
Hast alle gekauft? 40, nein, was machst du mit 40? Okay, 40 beim Achim gibt es jetzt einfach ein bisschen.
Hast du doch schon probiert?
Ah ja, stimmt, das waren die gestern, vorgestern. Ach stimmt, aber die waren wirklich gut. Ach ja, da, eben, und da hast du 40 Stück, oh, dann kriege ich 40, auch noch ein paar.
Ich habe 40 Stück und ich habe auch noch ein paar verschenkt schon so, aber ich finde sowas immer gut, wenn man sowas Regionales da auch probiert. Und es war wirklich ein Landwirt so aus dieser Kroning Umgebung. Also ich liebe ja Lebensmittel wie du auch und probiere mich da oft so durch. Also ich habe eine gute Matthias-Erfahrung gemacht und ich habe eine gute getrocknete Paprikawurst da gegessen. So, das war eigentlich so meine letzte Woche. Also Kunst, Kultur und Kulinarik.
Ja, aber es hört sich auf jeden Fall nach einer Menge Spaß an, würde ich jetzt mal so sagen.
Und du?
Eigentlich habe ich gedacht, ich erzähle dir heute was anderes, nicht was ich die Woche gemacht habe, weil meine Woche war echt nicht so ganz spektakulär. Ich habe mir gedacht, bei uns geht es ja heute um Bohnen und ich wollte was über meine Oma erzählen, weil ich mir gedacht habe, bei uns gehören Bohnen einfach schon irgendwie immer dazu. Also wir mögen das auch echt, echt gern. Klar, ich war auch lange in der Karibik, da ist Bohnen auch so ein Hauptnahrungsmittel. Jeden Mittag, ehrlich, jeden Mittag, du lachst. Ich habe echt jeden Tag die ganzen Jahre mittags Bohnen gegessen, aber für mich ist das überhaupt nicht fremd, weil... Also in der slowenischen Küche gehört das einfach dazu. Ja, in jedem Salat sind entweder weiße Bohnen, braune Bohnen. Dann gibt es das Nationalgericht. Oh Gott, ich spreche es falsch aus. Ich sage es jetzt nicht. Kartoffeln mit Bohnen. Also es gehört einfach mit dazu.
Ja, sag mal, wie heißt es denn? Weil ich habe die Sprachnachrichten von deiner Mama gehört.
Ich hab meine Mama extra noch. Also die spricht ja wirklich fließend. Ja, slowenisch ich nicht. Da muss ich mich echt ein bisschen schämen auch. Und dann sage ich, Mama, du musst mir das sagen, wenn ich das im Podcast sage. Wie muss ich es aussprechen? Und dann hat sie, der Achim lacht, weil sie hat dreimal einfach dieses Wort gesagt. Und
wie
ich
so ein Sprachcomputer.
Er hat gar nicht gedacht, dass es meine Mutter ist. Matthias, oder? Habe ich es richtig gesagt? So, das ist Matthias, kannst du es sagen?
Das klingt nach Matthias fast.
Ja, ich finde auch. Aber ich glaube, so heißt es. Kartoffeln mit Bohnen. Also ja, und das gehört einfach dazu. Und mir schmecken Bohnen so, so gut. Und ja, das ist so ein bisschen Kindheit. Ich mag das einfach gern. Und ja, auch Salate. Ich finde, das schmeckt einfach lecker, wenn du die richtig schön essig und so anmachst und dann mit grünem, frischen Salat und wirklich frischen Salat.
Ich liebe das auch. Ja. Aber sag mal, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass es da eine Verbindung gibt, Thema Lebensverlängerung, Hülsenfrüchte. Deine Oma, ist sie noch da? Oder?
Ja, leider nicht mehr. Die ist vor, lass mich nicht lügen, jetzt das zweite Jahr leider von ihr. Aber sie ist Mitte 80 geworden. Also sie hat auch lang leben dürfen.
Gott und hat sie eine lange, gute Lebensqualität gehabt oder war sie
krank? Ja, also ich finde schon, am Schluss ist sie natürlich jetzt auch krank gewesen, aber sie hat ein schönes Leben gehabt. Und meine letzte Erinnerung ist wirklich, ich habe ihr Erdbeeren gebracht, sie hat sich sehr darüber gefreut und das ist so wirklich schön. Keine Bohnen, aber das ist so wirklich das Allerletzte. Ich bin extra nochmal zurückgefahren, ist eigentlich verrückt, ne? Weil sie hat sich gewünscht, dass ich Erdbeeren, und dann habe ich Erdbeeren gebracht und das war so mein Abschiedsmoment. Also es war echt irgendwie schön, ne? Dass man das irgendwie noch so in Erinnerung hat, ja. Nö, war immer da, war schön. Hat die Kindheit
danke
auch
für
echt
die Geschichte,
geprägt, ja.
Mit uns teilt.
Ja, so, aber jetzt Butter bei den Bohnen, Achim, sonst wird es noch sentimental hier. Jetzt will ich es ja wissen, du weißt ja. Was sagt eigentlich die Wissenschaft zu den Hülsenfrüchten so? Ich bin ja immer gespannt und natürlich habe ich dir auch wieder ein paar Fragen mitgebracht und die kommen jetzt.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Ich glaube, viele sind ja nicht so unbedingt Fans von Linsen, Bohnen und Erbsen. Aber das hat ja bestimmt auch einen Grund, warum das so Superfoods sind. ne, Achim?
Ja, genau. Also Hülsenfrüchte haben wirklich ein riesiges Potenzial, wenn es um unsere Gesundheit und sogar um ein längeres Leben geht, wie ich ja eingangs jetzt schon mehrfach gesagt habe. Sie liefern jede Menge Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, dazu Ballaststoffe und Polyphenole, also das sind die sekundären Pflanzenschutzstoffe. Und das bei wenig Kilokalorien. Kidneybohnen liegen gekocht etwa bei 120 Kilokalorien, also die haben sie liegen da echt im guten Bereich. Und Bohnen gehören außerdem zu den wenigen pflanzlichen Lebensmitteln, die viel Eiweiß enthalten. Man könnte also sagen, sie sind echte Nährstoff-Champions. Trotzdem essen wir im Westen kaum welche. In den USA zum Beispiel erreichen rund 95% der Menschen nicht einmal die von den Ernährungsexperten von uns empfohlenen Mindestmengen von 80 Gramm zubereiteten Hülsenfrüchten pro Tag.
Ui.
Das ist nicht so viel,
ja.
Aber kommt gleich noch ein spannender Effekt. Und in Deutschland sieht es auch nicht viel besser aus. Im Schnitt landen bei uns pro Jahr gerade einmal 2 Kilo Hülsenfrüchte auf dem Teller. Klingt vielleicht erstmal noch viel, aber bei rund 500 Kilo Lebensmitteln, die wir insgesamt im Jahr essen, macht es gerade mal schlappe 5,5 Gramm pro Tag aus. Also wenn man jetzt ausgeht von den empfohlenen 80 Gramm, ist es natürlich schwindend gering. Jetzt werden Sie natürlich im Schwabeländle wieder sagen, ja, was mit uns, mit der Linse, mit Spätzle und Seidewürstle? So.
Ja, also an der Stelle muss ich schnell meinen Papa grüßen, weil mein Papa, der liebt Spätzle mit Linsen.
Ja, es ist auch eine Sensation. Also es gibt ja viele so traditionelle Tellerlinsen, ne, die werden traditionell hier angebaut. Alpleiser von der Schwäbischen Alb beispielsweise. Mhm. Dann in Niedersachsen grünen Bohneneintopf mit Speck oder Kochwurst und so. Also immerhin haben wir da grüne Bohnen drin. Dann die Erbsensuppe, ganz klassisch. Das war so eine Seefahrer- und Arbeitsküche. In Hamburg gab es immer eine Aalsuppe. Das war so ein Traditionsgericht, aber mit Erbsen oder Bohnen. Dann Berlin-Brandenburg, ganz klar, Erbsensuppe mit Bockwurst. In Westfalen gibt es dicke Bohnen mit Speck oft. Oder bei uns in Frankfurt gibt es Rippchen und grüne Bohnen und so. Oder Erbseneintöpfe. Wir haben also viele klassische regionale Gerichte mit Hülsenfrüchten. Aber die isst man bei uns halt immer weniger. Und das ist schade, denn es gibt gleich mehrere Studien, die zeigen, wer regelmäßig Hülsenfrüchte isst, lebt im Durchschnitt länger. Oder wie ich immer sage, wer öfter in die Bohne beißt, beißt vielleicht ein paar Jahre später erst ins Gras. Also fürs Älterwerden sollten wir wieder mehr alte Gerichte essen, also insgesamt mehr Hülsenfrüchte.
Ja, es ist irre. Wenn du das so aufzählst, dann denkt man erstmal so echt drüber nach, wie viele Gerichte gibt's überhaupt. Das ist also ehrlich für mich auch spannend.
Ich habe das tatsächlich auch mal im Fernsehen erzählt, beim ARD-Buffet, da ging es auch mal um Hülsenfrüchte, dass wir so wenig essen. Und ich habe danach echt böse Anrufe gekriegt, wie können Sie denn nur, oder Mails, wir essen doch auch im Schwabeländle, wir essen doch so viele Hülsenfrüchte und Linsen. Ja, das ist ein Traditionsgericht, aber wir essen immer weniger davon. Was schade ist, wie ich finde. Ne?
Das
soll ja überhaupt kein Bashing sein, sondern einfach nur eine Feststellung. Also hier ein Appell, wieder ein bisschen mehr die klassischen Gerichte, gerade Hülsenfrüchte, die bei uns echt heimisch sind. Also Linsen sind super. Ne?
Mega lecker, mega lecker. Also das klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Also kann ich damit 100 werden, oder Achim? Also irgendwie oder sowas. Was bedeutet das genau jetzt für unsere Gesundheit und für meine oder für eure Lebenserwartung?
Es gibt eine ganz spannende Studie, die im Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2004 veröffentlicht wurde, also nicht ganz so frisch und ganz so jung, aber wahnsinnig interessant. Die Field-Studie, also Food Habits in Later Life. Und die hat die Essgewohnheiten von 785 älteren Menschen, 70 plus, in Japan, Schweden, Griechenland und Australien über bis zu 7 Jahre untersucht. Also das ist schon echt ein ganz schönes Fund. Und das Ergebnis, wer es schafft, täglich mindestens 20 Gramm Hülsenfrüchte zu essen, hat im Schnitt eine um 7-8% höhere Chance, richtig alt zu werden. Das ist echt krass.
Okay.
Selbst nachdem man Faktoren wie Alter, Geschlecht, Rauchen, ethnische Herkunft etc. berücksichtigt hat. Und ganz klar, je öfter Bohnen, Linsen oder Kichererbsen auf dem Teller landen, desto besser steht es statistisch auch um die Gesundheit. Also nochmal, 80 Gramm werden empfohlen, 20 Gramm haben schon diesen lebensverlängernden Benefit und etwa 5,5 Gramm essen wir hierzulande im Durchschnitt pro Tag zubereitete Hülsenfrüchte. Also 15 Gramm mehr nur, liebe Leute. Und wir futtern uns bereits in eine Lebensverlängerung. Zumindest wenn man das statistisch und durchschnittlich betrachtet.
Aber gilt das nicht für alles Obst und Gemüse? Hat das jetzt wirklich nur bei Hülsenfrüchte?
Nee, also kein anderes Lebensmittel war so stark mit einer längeren Lebenserwartung verknüpft wie Hülsenfrüchte. Aber damit nicht genug von den Bohnen-Benefits. An der Uni Toronto hat man eine Gruppe Übergewichtiger 8 Wochen lang begleitet, also adipöser Menschen, die eine Hälfte der Probandengruppe bekam eine klassische Diät mit 500 Kilokalorien weniger pro Tag, also mit einer klassischen Kalorienrestriktion. Die andere durfte normal weiter essen, musste aber täglich 120 Gramm Hülsenfrüchte einbauen. Also die haben ganz normal weitergegessen.
Okay.
Die haben nur zusätzlich 120 Gramm Hülsenfrüchte gegessen.
Okay.
Und das Spannende, am Ende hatten beide Gruppen weniger Bauchumfang, einen niedrigeren Blutdruck und ein reduziertes Diabetesrisiko. Aber bei den Hülsenfrüchten oder bei der Bohnengruppe, die schnitten sogar noch ein bisschen besser ab. Das heißt, die Gruppe, die einfach mehr gegessen hat, mehr Hülsenfrüchte, hatte sogar bessere Effekte als die Gruppe, die sich um 500 Kilokalorien weniger ernährt hat. Also
ich
die
mir Kalorien ein.
Ja, das ist verrückt. Und dann gibt's noch eine große Analyse aus Norwegen, erschienen 2022 in PLOS Medicine, und haben die Forschenden um Lars T. Fatnes 30 Jahre lang Daten aus 200 Ländern ausgewertet. Also so eine wirklich große Analyse gemacht, und das Ergebnis: unsere Ernährung hat einen massiven Einfluss auf die Lebenserwartung, was jetzt nicht groß verwundert, wenn man sich besser ernährt, aber wer schon mit 20 von einer westlichen Kost auf eine gesündere Variante umstellt, also mit mehr Vollkorn, Hülsenfrüchten, Fisch, Obst, Gemüse und so weiter, und dafür weniger rotes Fleisch, weniger Zucker und Softdrinks etc., kann im Schnitt über 10 Jahre dazugewinnen.
Ui.
Und selbst wenn man erst mit 60 beginnt, also die Ernährung noch umzustellen, dann sind noch bis zu 9 Jahre drin. Und auch mit 80 hat man immer noch einen Vorteil, wenn man mit 80 die Ernährung umstellt,
ja, klar,
auf eine gesündere von 3 bis 4 Jahren.
Puh.
Und das Überraschende daran, am meisten bringen tatsächlich die Hülsenfrüchte. Es lohnt sich also in jedem Alter, die empfohlenen 80 Gramm pro Tag ins Leben einzubauen, also obwohl ja auch schon 20 Gramm diese Positivwirkung haben. Und für alle, die neugierig sind, die Forscher haben sogar ein Online-Tool entwickelt, den Food for Healthy Life Calculator, schreiben wir unten in die Shownotes mit rein. Und dort kann man seine eigenen Essgewohnheiten eingeben und bekommt eine Schätzung, wie sich das statistisch auf die Lebenserwartung auswirkt. Also was kann der Rechner? Der zeigt dir, wie viele Lebensjahre du theoretisch gewinnen kannst, wenn du deine Ernährungsgewohnheiten nachhaltig veränderst, basierend auf globalen Daten und epidemiologischen Modellen. Das ist ein ganz spannendes Spielzeug. Ich habe es mal ausprobiert. Also ich wollte wissen, wie viele Jahre kann ich gewinnen, wenn ich jetzt, ich muss es leider so sagen, mit Mitte 40, 45, wenn ich ab jetzt jeden Tag 20 Gramm Hülsenfrüchte essen würde und sonst meine Ernährung eher verschlechtern würde. Also wenn ich mich ungesünder ernähren würde, würde aber jetzt ab heute 20 Gramm Hülsenfrüchte einbauen. Und das Ergebnis war, dass immerhin eine durchschnittliche Lebensverlängerung von einem halben Jahr da rauszuholen ist.
Aber ein halbes
also wenn man
Jahr
sonst nichts verändern würde, ja, sondern eher die Ernährungsgewohnheiten verschlechtert.
Aha.
Ich ernähre mich nicht immer gesund.
Ja.
Und also wenn ich die verschlechtern würde, ich habe mich eher quasi an meinen schlechten Essgewohnheiten orientiert. Und aber nur 20 Gramm Hülsenfrüchte am Tag einbaue, ist da wohl ein halbes Jahr drin. Ist ein interessantes Spielzeug.
Ja,
wir verlinken das. Könnt ihr mal reinklicken und so. Dauert einen Moment, bis man sich da durchgefriemelt hat, aber es ist durchaus interessant. Man hat da so Schieberegler und dann kann man gucken, ne? Also was von verschiedenen Lebensmitteln wann wie häufig isst. Und dann sieht man auch gleich, was das für einen Einfluss hat dann auf die Lebenserwartung.
Irre.
Ich bin mit sowas, es ist schön, dass es das gibt, und das sind natürlich alles statistische Daten. Wie viele von euch wissen, ich habe ja auch so ein paar persönliche Schicksale da leiden müssen, und meine Frau hat alles richtig gemacht in ihrem Leben und hat, also was die Ernährung angeht, und hat immer gesund gelebt. Eine der jüngsten Fitnesstrainerinnen in Deutschland, und musste trotzdem früh sterben. Deshalb ist es natürlich alles irgendwie mit Vorsicht zu betrachten, aber es kann nicht schaden, wenn man Hülsenfrüchte rechtzeitig in seinen Alltag einbaut.
Da bin ich jetzt ganz froh, dass du das sagst. Mein Sohn isst jeden Tag fleißig Hummus. Mhm. Aber nicht, weil er muss, sondern es liebt er. Der nimmt immer sein Brot und tunkt es richtig ein. Also hat er gute Voraussetzungen wahrscheinlich für sein weiteres Leben, Achim.
Ja, deshalb gibt es ja jetzt bald den Hummus, ne?
Ja, eben. Ja, du hast drum. Ja, ehrlich, ja, um das geht's. Der Hammer-Hummus, aber der kommt später noch. Ja, super. Also das war ja super spannend. Das werde ich auf jeden Fall auch noch probieren. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber da werde ich mir die Zeit auf jeden Fall nehmen und nächstes Mal sage ich dir, wie alt ich wäre oder wie viel ich verlängern kann. Ja, aber woran liegt es eigentlich, dass Hülsenfrüchte so ein großes Potenzial haben, um unser Leben so lang zu verlängern?
Tja, das, also warum nun ausgerechnet Hülsenfrüchte so eine Art Langlebigkeitslebensmittel sind oder ein Lieblingslebensmittel für die Langlebigkeit, das ist noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. Es gibt mehrere sehr plausible Erklärungen. Also Hülsenfrüchte sind reich an Eiweiß und Ballaststoffen. Eine Kombination, die für eine schnelle und zugleich lang anhaltende Sättigung sorgt. Das kann wiederum dazu beitragen, dass wir insgesamt weniger Energie aufnehmen und so halt eben Übergewicht, Adipositas vorbeugen. Ne? Also das krankhafte Übergewicht, was zu metabolischem Syndrom und so weiter, Diabetes Typ 2 etc. führen kann. Und darüber hinaus beeinflussen Bohnen und Co. den Kohlenhydratstoffwechsel auf eine besondere Weise. Sie enthalten Substanzen, die das Enzym Alpha-Amylase hemmen. Ein Enzym, das Stärke in Zucker spaltet und dadurch wird ein Teil der Stärke langsamer oder gar nicht in verwertbaren Zucker umgewandelt, sondern verhält sich quasi wie so eine Art Ballaststoff und das führt zu einem flacheren Anstieg des Blutzuckerspiegels, also man hat eine längere Sättigung und liefert gleichzeitig Futter für die nützlichen Darmbakterien und auch die Fettverbrennung läuft natürlich parallel höher, wenn der Blutzucker nicht so nach oben schießt und dann so abstürzt. Und ein weiterer spannender Inhaltsstoff ist das Spermidin. Habe ich ja auch bei den Pilzen schon viel zu erzählt.
Ja, das kennen wir jetzt.
Ja, ja. Und ja, dieser natürliche Stoff, der auch in Champignons und so weiter vorkommt, kann Prozesse der zellulären Autophagie anregen, also unser Zell- oder Recycling-Mechanismen anregen, die dazu beitragen, dass eben Zellen und somit auch wir langsamer altern. Interessant ist aber auch der kulturell weit verbreitete Mix aus Bohnen und Reis, zum Beispiel in Costa Rica, Indien, Südeuropa isst man das häufig. Studien zeigen, dass der Blutzuckerspiegel nach so einer Kombination deutlich stabiler bleibt, bis zu 3 Stunden nach der Mahlzeit. Das ist wichtig, also dass der nicht so schwanken ist und so abfällt, weil das macht eben wieder hungrig. Und besonders stark war der Effekt bei schwarzen Bohnen und Wachtelbohnen, aber auch bei Kidneybohnen hatten messbare Wirkungen. Es gibt Bevölkerungsstudien in Costa Rica und die weisen sogar darauf hin, Menschen, die häufiger Bohnen anstelle von Reis essen, haben bessere Blutdruck, Blutzucker und Blutfettwerte. Der Austausch einer Portion Reis durch eine Portion Bohnen war dort mit einem rund 35% geringeren Risiko für Diabetesvorstufen oder Stoffwechselstörungen verbunden. Also auch irre. Und das vielleicht Überraschendste, der blutzuckerstabilisierende Effekt reicht oft über die Mahlzeit hinaus. Also er kann sich sogar noch auf die nächste Mahlzeit oder auf den nächsten Tag auswirken. In der Forschung oder in der Ernährungswissenschaft nennt man das den Second Meal Effekt. Also es bedeutet, dass man diesen sättigenden Effekt noch auf die nächste oder gar auf den nächsten Tag spüren kann.
Boah. Achim, also jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass die Hülsenfrüchte uns länger satt machen. Also das bleibt mir dann immer so ein bisschen hängen, wenn du das alles erzählst. Und das ist wirklich super spannend. Aber jetzt sag mal, gibt es eigentlich Unterschiede bei den Hülsenfrüchten? Also du weißt ja, ich frage dann immer, welche Bohne oder welches Gemüse, egal was, ist die beste?
Also ganz grundsätzlich geht es ja darum, den Verzehr von Hülsenfrüchten insgesamt zu erhöhen. Ne? Wir liegen ja in Deutschland bei unter 10% der empfohlenen Menge. Also bei einem Bruchteil, was den Gehalt an Proteinen, Ballaststoffen angeht, sind sich alle recht ähnlich. Also die Hülsenfrüchte beim Gehalt an herzgesunden sekundären Pflanzenstoffen gibt es aber Riesenunterschiede. Und hier gilt wieder der alte Leitsatz, je dunkler und intensiver die Farbe, stimmt nicht immer, aber das ist eigentlich so die Faustregel, desto höher der Gehalt an gesunden sekundären Pflanzenstoffen. Also die ja, schwarzen Bohnen, also mit der intensivsten Färbung, die liegen ganz oben mit 115 Milligramm. Dann kommen die dunkelroten Kidneybohnen, die liegen so bei 80 Milligramm. Dann haben wir die hellroten Kidneybohnen, die liegen so bei 75. Dann kommen die Wachtelbohnen, die Augenbohnen, Kichererbsen, grüne Bohnen, weiße Bohnen und so geht's dann langsam runter. Aber was ich da auch immer ganz interessant finde, was viele gar nicht so auf der Uhr haben, dass auch Erdnüsse in die Liste eigentlich mit müssen. Nee. Ja, ja, also heißt zwar Erdnuss.
Ja.
Und auch wenn der Name vermuten lässt, dass es sich eigentlich um eine Nuss handeln muss, aber botanisch sind es Hülsenfrüchte, also verwandt mit Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Linsen und so.
Nicht dein Ernst. Mhm. Jetzt muss ich kurz fragen, ja, aber weißt du was, was mir jetzt Sinn macht, weil du das sagst, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da sind so viele allergisch drauf. Jetzt macht es Sinn, dass das gar keine Nuss ist, sondern dass es eine Hülsenfrucht ist. Weil das ist ja viel häufiger wie, ha, jetzt macht es bei mir wieder Klick. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Ja. Und das Verrückte ist, dass die sogar die Erdnuss vom Polyphenolgehalt, also diese gesunden Inhaltsstoffe, dass die ziemlich weit oben liegen. Aha. Und zwar also zwischen 120 und 150 Milligramm Polyphenol pro 100 Gramm. Aber, also das ist quasi ein absoluter Top-Wert, aber die Polyphenole, die stecken vor allem in der dünnen roten Samenhaut. Also kennt man vielleicht, ne? Wenn man so Erdnüsse selber so poolt, ist noch so ein rotes Häutchen drin.
Das ist die, wo immer zwischen den Zähnen hängen bleibt, wenn man es isst.
Ja, wie es oft so ist.
Ja, aber gut.
Ja, also da hängen die meisten gesunden Inhaltsstoffe drin oder Polyphenole. Also wenn man es irgendwie hinkriegt, das mitzuessen. Also wenn man die selber poolt und knackt, dann ruhig dieses Häutchen mitessen, auch wenn es ein bisschen nervt. Da steckt ein wesentlicher Gehalt der gesunden Inhaltsstoffe.
Ich habe bis jetzt immer weggemacht. Ja, ich muss es echt gestehen.
Ich mache das auch oft weg.
Weil ich denke da jetzt echt dran, wie ich da an Weihnachten und so, also in der Nusszeit sitzt man ja da und poolt die so. Das ist ja, wenn die auf dem Tisch stehen.
Ja.
Und es ist immer dann noch einmal so am Schluss durch, damit diese Haut weggeht. Jetzt lasse ich es dran.
Also mit Haut haben die so zwischen 120 und 150 Milligramm Polyphenole pro 100 Gramm. Und wenn man die Haut wegnimmt, liegt man so bei 60 bis 90 Milligramm. Ist jetzt auch nicht so wenig, aber bei 120 bis 150 können die halt locker mit den schwarzen Bohnen mithalten, was die gesunden Inhaltsstoffe anbelangt.
Tja, danke für dieses Bohnen-Ranking. Das war auf jeden Fall super cool. Man bringt Bohnen ja auch immer in Verbindung mit Blähungen. Ja, man muss es jetzt einfach mal ansprechen. Stimmt das überhaupt oder kann man da auch was dagegen tun?
Ja, spürbar ist es ja schon, aber tatsächlich wird der Effekt oft überschätzt. Es gibt da auch eine Studie der Arizona State University und die hat gezeigt, bis zu 11% des Problems spielen sich nur bei uns im Kopf ab. Also dass wir denken und schon so geprägt sind, naja, wir essen Hülsenfrüchte, wir kriegen automatisch Blähungen, denn selbst nach einer Placebo-Mahlzeit, also ohne blähungsfördernde Zutaten, berichten viele Teilnehmer von deutlichen Blähungen, weil sie halt gedacht haben, sie essen Hülsenfrüchte. Interessant ist aber auch, in dieser Untersuchung schnitten Augenbohnen deutlich besser ab als etwa Kidney oder schwarze Bohnen, was die Gasbildung betrifft. Das eigentliche Blähpotenzial hängt mit bestimmten Ballaststoffen und Oligosacchariden zusammen, die im Dünndarm nicht verdaut werden und dann im Dickdarm von Bakterien vergoren werden und dabei entstehen im Gase völlig normal und an sich nicht schädlich, aber manchmal halt unangenehm, vergeht aber. Mhm. Was kann da jetzt helfen? Meine Empfehlung ist immer, langsam steigern. Also der Darm muss sich an die höhere Ballaststoffmenge gewöhnen. Wer Bohnen regelmäßig oder regelmäßiger isst, hat meistens deutlich weniger Beschwerden. Das liegt eigentlich daran, dass das Mikrobiom sich anpasst und dann besser damit umgehen kann. Mhm. Also wer jetzt denkt, ich hau mir gleich die 20 Gramm am Tag rein oder gar die 80 Gramm und fahre dann natürlich die Ballaststoffmenge gleich wesentlich hoch, dann kann es oft zu Problemen kommen. Und dann ist oft der Moment, wo die Leute immer zu mir kommen und sagen, ach, ich vertrage das, aber ich habe es dann weggelassen. Und das liegt einfach daran, man muss der Verdauung auch ein bisschen Zeit geben, dem Mikrobiom, um sich anzupassen, mit der Menge dann auch klarzukommen. Also nicht gleich aufgeben, sondern sich langsam nach oben futtern. Dann natürlich einweichen, abgießen, Trockenbohnen vom Kochen über Nacht einweichen. Da wirst du sicher auch gleich nochmal was zu sagen. Und das Einweichwasser weggießen, das reduziert eben schwerverdaulichen Zucker. Mhm. Dann kann man mit Kräutern und Gewürzen ein bisschen helfen, also Bohnen mit Kümmel oder Fenchel oder Anis kochen. Das macht sie bekömmlicher. Oder man kann auch einen Tee trinken. Pfefferminzen, Ingwertee kann da helfen, die Verdauung so ein bisschen zu unterstützen und zu beruhigen. Also das kann man tun. Aber es ist oft auch, dass man denkt, oh, ich sofort, wenn ich Bohnen esse oder Hülsenfrüchte, dann geht's gleich los. Aber da spielt uns der Kopf auch oftmals ein Schnippchen.
Also irre, Achim, ehrlich, aber das hätte ich wirklich nie gedacht. Macht schon Sinn, ne, mit so Placebo, wenn man das denkt. Es funktioniert ja wirklich.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Also abwarten und Tee trinken auf jeden Fall. Aber sag mal, jetzt geht's ja wirklich darum, möglichst auf meine 20 Gramm zu kommen, ja, am Tag, in puncto Lebensverlängerung und Gesundheit. Oder spielt da auch noch was anderes oder die Zusammenstellung eine Rolle?
Also darüber habe ich mich mit Professor Dr. Christian Siener, wir sind ja eng befreundet und ein Kollege, leitet das Institut für Ernährungsmedizin und den Studiengang Medizinische Ernährungswissenschaft an der Universität zu Lübeck. Wir haben auch gerade wieder ein Buch zusammengeschrieben, das jetzt rausgekommen ist. Böse Milch, guter Dinkel. Und da haben wir eben auch über diesen Fakt gesprochen, welche Rolle Hülsenfrüchte spielen und ob die Menge da so entscheidend ist. Also, ich fange da mal vorne an. Das ist nicht ganz, ganz einfach, aber es ist trotzdem im Komplex wahnsinnig spannend. Mhm. Ein ganz wesentlicher Grund, warum Hülsenfrüchte so wertvoll sind, ist ja der hohe Ballaststoffgehalt. Also quasi das Hauptfutter für die Darmflora, also unser Mikrobiom. Mhm. So. Das Ziel ist, ein möglichst vielfältiges Mikrobiom, also ein möglichst breites Mikrobiom zu haben, denn nicht jedes Bakterium erfüllt die gleiche Aufgabe. Und genau diese Diversität geht in den westlichen Ernährungsmustern zunehmend verloren. Wir essen weniger davon und eben dadurch auch die Diversität unseres Mikrobioms, weil unsere Ernährung da eingeschränkter ist. Im Gegensatz zu Regionen wie in Indonesien oder in Thailand, wo die Ernährung noch stärker pflanzenbasiert ist und das Mikrobiom da deutlich vielfältiger ist. Also diese Mikrobiomwiese, die Besiedlung des Darms, ist wesentlich breiter. Eine spannende Untersuchung vom King's College in London und aus der Biomes-Forschung zeigt, entscheidend ist nicht nur, wie viele Ballaststoffe wir jetzt insgesamt aufnehmen, sondern vor allem, wie unterschiedlich die Quellen sind. Also Diversität sorgt für Diversität, das bedeutet Vielfalt in der Ernährung, sorgt für Vielfalt im Darm. Mindestens 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche, darunter auch viele Hülsenfrüchte, sind optimal, um die Mikrobiomvielfalt zu fördern und es widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse zu machen. Für sensible Menschen, also etwa die mit Reizdarm zu kämpfen haben, gilt, Beschwerden entstehen oft nicht durch die absolute Ballaststoffmenge, sondern durch eine einseitige Aufnahme bestimmter Ballaststoffe. Also wer viele verschiedene Quellen kombiniert, kann tatsächlich die Verträglichkeit häufig verbessern. Ah. Also nicht, dass man jetzt die Menge, sondern dass man die Vielfalt einfach verändert und dass es dadurch bekömmlicher wird, was ich irre spannend finde. Und darüber hinaus wirken Hülsenfrüchte auch auf den Cholesterinstoffwechsel. Früher dachte man, Ballaststoffe würden Cholesterin einfach im Darm binden. Heute wissen wir aber, die entscheidende Rolle spielen kurzkettige Fettsäuren, die beim bakteriellen Abbau von Ballaststoffen entstehen. Zum Beispiel Propionat. Das ist einer dieser interessanten Stoffe. Und dieses wirkt regulierend auf Immunzellen im Darm, die vermehrt das entzündungshemmende Interleukin 10 bilden. Und das wiederum reduziert die Expression eines Transportrezeptors, der für die Cholesterinaufnahme aus dem Darm verantwortlich ist. Also weniger Rezeptoren bedeuten, weniger Cholesterin gelangt ins Blut. Und schließlich noch die Polyphenole, also Hülsenfrüchte enthalten reichlich, wie ich schon gesagt habe. Und die stimulieren Rezeptoren, die die Produktion von schützendem Darmmukus fördern. Und diese Schleimhautschicht, also die Darmmukus, stärkt wiederum die Darmbarriere. Eine Barriere vor der Barriere, so kann man das vielleicht sagen, und schützt so effektiv vor unerwünschten Stoffen und Keimen. Also es ist wie so ein Schutzwall, der dann entsteht und der gefördert wird durch eine reichliche Aufnahme von Polyphenolen aus Hülsenfrüchten. Kurz gesagt, Hülsenfrüchte wirken gleich dreifach. Sie fördern ein vielfältiges Mikrobiom, das sehr wichtig ist, regulieren den Cholesterinstoffwechsel und es wird die Darmbarriere gestärkt. Und das ist in Summe, also so muss man das, man kann es nicht so einfach betrachten, dass jetzt Hülsenfrüchte die Menge erhöhen und man hat den und den Effekt, sondern dass die Vielfalt auch eine Rolle spielt, weil Vielfalt in der Nahrung eben, also möglichst breit zu essen, vielfältig zu essen, wie man es früher gemacht hat. Also die Urvölker machen das noch so.
Ja.
Und dass das wiederum eine Vielfältigkeit in unserer Darmflora, also in unserem Körper verursacht und sorgt und dass unserer Gesundheit zugutekommt.
Tja, das macht unseren Darm glücklich, Achim. Krass, wie viele Infos einfach zu diesem Thema gibt. Also es macht auch wirklich jetzt viel mehr Sinn für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil gerade in der veganen und vegetarischen Ernährung spielt es ja eine Riesenrolle. Und jetzt weiß ich auch wieso.
Naja gut, aber jetzt nach meiner kleinen Bohnen- und Hülsenfrüchte-Vorlesung geht's jetzt von der Wissenschaft in die Küche, obwohl das ja auch immer eine Wissenschaft ist. Also ich finde das fast immer so ein bisschen despektierlich, wenn man sagt, geht in die Küche. Aber das ist ja auch da, bei euch ist ja da viel los, aber das ist da ein Spielfeld. Wie schaffen wir es, aus Linsen, Erbsen und Bohnen nicht nur das möglichst Gesunde, sondern auch das Beste und das Leckerste Gericht zu zaubern? Und da habe ich auch ein paar Fragen auf Lager.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Also ein Bohnenranking oder ein Hülsenfrüchte-Ranking gab es von mir schon. Antonina, du bringst jetzt den maximalen Geschmack auf den Teller. Wie wählst du denn aus, damit du die besten Nährstoffe garantieren kannst?
Also, damit sie ihre gesundheitlichen Vorteile maximal entfalten und unerwünschte Stoffe einfach auch reduzieren, kommt es natürlich auch auf die Auswahl und die Vorbehandlung an, ja. Und ganz am Schluss natürlich auf die Zubereitung, ja. Das macht dann immer noch das extra so ein bisschen. Da fangen wir einfach an mit der Konserve versus getrocknet und, ja, und frisch. Also, klar, getrocknet lieber als Konserve. Oder frisch am liebsten. Also so würde ich das jetzt Ganze mal sagen. Aber natürlich kann ich auch einfach sagen, ich habe heute eine Dose da, die kann ich genauso nehmen, ja. Aber wenn möglich, die getrockneten Hülsenfrüchte, das ist halt ganz wichtig.
Also wenn ich Hülsenfrüchte selber trockne, hast du das schon mal gemacht?
Habe ich schon mal gemacht,
ja. Ist das ein Akt?
Also es ist schon ein bisschen aufwendig natürlich, weil viel Flüssigkeit auch enthalten ist, aber du kannst sie natürlich, heutzutage gibt es ja diese schönen Dryer, die gibt es wirklich für wenig Geld schon daheim und ganz viele haben das für Dörrobst. Da kannst du es einfach super gut trocknen, im Backofen geht auch, aber da geht natürlich auch sehr viel Energie flöten, also das muss man schon sagen. Da habe ich eher einen Trick, wenn du sagst, okay, du hast mal eine Dose Humus, wollte ich schon sagen, Kichererbsen und du machst die einfach in den Ofen und trocknest die ein bisschen, aber mit Gewürzen, dann hast du noch so einen gesunden Snack, dann hast du so ein bisschen wie Knickknacks und da hast du wirklich was ganz Gutes, wo du sagst, okay, das snackst du dann am Abend vielleicht eher auf dem Sofa wie deine echten Knickknacks. Also da sparst du dir einiges an Kalorien. Also ich sage immer Kalorien, gell? Du sagst nicht Kalorien. Darf ich dir das mal schon sagen? Das wundert mich eh, das wollte ich dich schon lange fragen.
Ich bin als Ernährungswissenschaftler dazu verdonnert, Kilokalorien zu sagen.
Sagst du es immer, gell? Das ist mir jetzt schon oft.
Ernährungswissenschaftlich korrekt und ich müsste mir oder habe mir auch, ich habe mir schon angehört, ne, der sagt, warum sagst du denn immer Kalorien, Kilokalorien? Das hört sich immer so gestochen an. Es ist richtig, ich habe aber auch schon gehört, Sie müssten eigentlich Kilokalorien sagen als Ernährungswissenschaftler.
Mhm.
Also deshalb habe ich mich irgendwann mal dazu durchgerungen, einfach Kilokalorien zu sagen, statt der normalen Kalorie. Ich würde aber sagen, beides ist richtig.
Also du verzeihst mir, wenn ich Kalorien sage.
Ich verzeih dir, es gibt nichts zu verzeihen, es ist völlig in Ordnung.
Ja, das ist gut.
Aber ich habe irgendwann mich mal entschieden, dass, wenn es mir über die Lippen kommt, da einfach Kilokalorie zu sagen.
Naja,
da heißt
gut,
es ja K-C-A-L.
Ja, genau, es heißt ja wirklich so. Ja, ja, stimmt. Ja,
das ist die Abkürzung.
Und also getrocknet statt Konserve, weil die Getrockneten einfach keine Zusätze haben. Ja, die haben keine Konservierungsstoffe, die werden nicht abgefüllt, die haben keine Salze extra. Das finde ich halt immer gut, weil wir essen eh viel zu viel Salz. Ja, das ist immer so ein Extra noch. Ja, aber ich will sie jetzt nicht schlecht reden. Und wenn, dann bitte immer gut abgießen, gründlich abspülen und dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite, ja. Dann Bioqualität, das finde ich ganz gut, kann nämlich immer Rückstände von Pflanzenschutzmitteln haben, ja. Kann natürlich bei Bio irgendwie auch immer mal passieren, aber da ist die Chance wirklich gering, ja. Dann Sortenvielfalt nutzen. Es gibt nicht nur Kichererbsen, es gibt auch nicht nur diese braunen Bohnen, wie wir sie kennen, im Eintopf. Es gibt rote Linsen, es gibt gelbe, es gibt Berglinsen, Kichererbsen, Bohnen. Also es ist wirklich alles. Was hast du denn Schönes gesehen?
Hat mir eine Freundin geschickt, die Angelika. Die Blaue Hilde. So.
Blaue Hilde?
Ja, ist also ganz stolz. Sie sieht auch richtig gut aus. Die Blaue Hilde, das hat sie im Garten gemacht. Das ist eine Bohne, ne? Sieht super hübsch aus.
Ja, das sieht wirklich schön aus. Also aber ich finde Bohnen allgemein. Es gibt ja Saubohnen, es gibt so Stangenbohnen, ja. Edamamebohnen. Also wir können jetzt noch ewig hier weiterreden. Es gibt da wirklich eine Vielfalt und es schmeckt auch super lecker. Also bitte kocht nicht nur diese braune Pampe und sagt, okay, es schmeckt nicht, sondern ihr könnt es wirklich auch super schön machen. Auch Linsen. Bitte nicht nur kochen, sondern auch wie ein Risotto vielleicht mal kochen. Mit ein bisschen Zwiebeln anschwitzen und dann das Ganze abschmecken mit ein bisschen Essig. Oh, super lecker. Wirklich, du siehst, ich mag wirklich...
Bist in deinem Element.
Ich bin da wirklich drin. Das Einzige, bitte nicht roh essen. Also das sind wirklich die Sachen, wo ich sage, weil es gibt halt... Oder sprichst du mir dagegen? Also ich bin da eher so, da gibt es ein Gift oft, ja, Fasin, das ist dein Anteil, aber das kenne ich natürlich in der Küche auch. Und es wird erst beim Kochen zerstört. Also es gibt natürlich Ausnahmen, die Sojabohne, gerade in der asiatischen Küche, da kannst du es essen. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen enthalten, würde ich jetzt sagen. Aber ich will mich da nicht aus dem Fenster erlehnen. Um Gottes Willen, aber die essen wir natürlich roh und ja, aber Linsen und das Ganze bitte immer gut durchkochen.
Aber jetzt, wenn man sich mal die Frage stellt, wer macht denn das? Also isst man mal, ich habe mein ganzes Leben, wäre ich noch nie auf die Idee gekommen, also jetzt wäre mir meine Zähne zu schade.
Ja, natürlich sind sie super hart auch, aber ich meine nur, vielleicht, wer weiß es ja nie, also man kann sie ja meistens gar nicht, auch gerade Kichererbsen sind super hart, ja. Linsen, ja, sind auch hart, aber ich weiß es nicht, wer weiß.
Es gibt ja immer wieder, alles. Du hast ja schon recht, dass es gibt immer wieder so einen Irrsinn. Ich habe neulich auch bei Instagram gesehen, dass da so propagiert wurde, Pfirsich, also im Kern sozusagen. Also den,
ach so, ich weiß, ja.
Zu futtern, also wirklich sowas.
Soll ich dir eine kurze Geschichte erzählen? Jetzt lachst du, aber was mir in der Küche passiert ist. Und dann sagst du, es gibt Sachen, die es nicht gibt. Aber es ist so. Du nimmst ja Linsen oder was du halt hast, Bohnen, oft zum Blindbacken. Also wenn du einen Mürbteig hast oder irgendwas, dann gibst du die mit rein auf den Teig, damit der nicht hochgeht, dass er schön in der Form bleibt und dass ich den dann füllen kann.
Wie bitte? Wie?
Blindbacken. Kennst du das nicht?
Nein.
So.
Kennt ihr Blindbacken?
Du hast zum Beispiel einen schönen Mürbteig und du möchtest, dass der in deiner Tartform drin ist. Dann gibst du den rein und dann gibst du Linsen oder irgendwas zum Beschweren brauchst du, ja? Und dann gibst du oft Linsen mit rein, günstig und beschwert und da passiert halt nichts.
Also Blindteig heißt, für alle, die jetzt nicht wieder...
Genau, ohne Füllung backen.
Ja.
Ja, ohne Füllung backen, dann habe ich so eine Tartlet-Form, wenn ich das vorbacken möchte. Ja. Und dann mit zum Beispiel mit einer schönen Limettencreme füllen und dann ein Baiser drauf. Also du weißt, jetzt schweife ich wieder ab.
Nee, kannst du ruhig. Das ist so genau das, was es ausmacht. Bitte.
Ja, und auf jeden Fall, wenn du das backst, dann nimmst du das wieder raus und die Bohnen nimmst du immer wieder. Du hast ein Glas und diese Bohnen sind so ein Blindbacken. Die kannst du natürlich nicht mehr essen, ja. Ja, und dann habe ich sie mal drin gelassen und dann hat einer die versucht, oh, was ist denn das für eine Tat und nimmt das und will da reinbeißen. Ja gut, das funktioniert nicht.
Oh Gott.
Horror. Also, bitte.
Noch alle Zähne nicht. Drin, oder?
Noch alle Zähne drin, aber es ist schon super hart und es schmeckt natürlich auch
zum Blindbacken.
Gar nicht. So. Blindbacken, ja, da nimmt man das. Also das hat die Oma schon früher gemacht. Das ist so übergeblieben.
Aber da waren sie ja gegart.
Da schon, aber vom Backen sind sie immer Blindbacken, ist immer roh und wird ziemlich hart.
Ja, es ist gut, dass du sagst, weil es gibt immer wieder so einen Irrsinn, wo man nie drauf kommen würde, was dann aber gemacht wird. Aber deshalb gut, dass du das sagst und also nicht da blind irgendwelchen Trends oder Challenges dazu folgen.
Bitte,
sondern,
ja.
Also, garen.
Garen. So. Ja, und das, und du hast ja vorhin schon mal gesagt, Gewürze gibt's, ja, die können die Verträglichkeit verbessern. Das stimmt natürlich, da bin ich auch voll bei dir. Ja, natürlich gibt's noch Gewürze wie Anis, Dill, Kümmel, Majoran. Und Majoran ist super spannend.
Ja. also gleich auch für dein Rezept, für unser Rezept.
Für unseres.
Machen wir, weil ich habe früher, also ich habe ja Metzger ursprünglich gelernt, bevor ich dann studiert habe und Ernährungswissenschaften. Und da musste ich immer Majoran anrösten bei uns zu Hause für die Leberwurst.
Ja.
Und ich muss echt sagen, wenn man das mit dazu gibt, wenn man Majoran anröstet, also so goldgelb, der darf
krass.
Nur so ganz leicht fängt er dann an zu rauchen, dann muss er aber sofort runter, weil sonst verbrennt
er. Ja.
Und dass er so goldgelb angeröstet wird. Und dann gibt es ein Aroma, womit man einen Humus wirklich in ein Leberwurst-Imitat verwandeln kann, finde ich zumindest. Aber komm mal gleich.
Genau. Aber das ist echt spannend, weil du mit Gewürzen, also gerade sowas, du riechst das und du denkst auch gar nicht, Majoran, okay, aber angerüstet, ganz was anderes. Also ich finde, das kannst du nicht vergleichen mit normalem. Also probiert das echt gerne mal aus.
Es wird viel intensiver und so. Völlig. Und wie du das bei den Pilzen gesagt hast, mit Trüffelreste in Butter und dann Gefäß und so weiter. Und dann streckt man und man hat ein tolles Aroma und es intensiviert sich. Das ist da tatsächlich auch so. Also Majoran, das ist einfach ein ganz, ganz toller. Ich würde nie auf die Idee kommen, so Majoran irgendwie mit dran zu geben. Aber gerösteter Majoran, da kommen diese ätherischen Öle dann. Das ist einfach toll.
Das ist einfach gut.
Naja, also ich habe vorhin ja schon gesagt, was in Hülsenfrüchten so alles drinsteckt. Da gibt es aber auch Phytinsäure, es gibt Lektine, es gibt Proteasehemmer, auch Nährstoffe. Aber die können im rohen Zustand die Verdauung und die Mineralstoffaufnahme eben auch beeinträchtigen. Liebe Antonina, wie entschärfst du diese, in Anführungszeichen, Antinährstoffe? Ich weiß, du bist eigentlich Fraktion Geschmack, aber du bist eben auch Diätköchin und ich weiß, dass du das weißt.
Ja, das ist heute irgendwie auch ein bisschen schön, muss ich ehrlich sagen, weil gerade auch bei Hülsenfrüchte, da kenne ich mich schon ein bisschen aus und da kann ich dann auch ein bisschen mitreden so und da freue ich mich schon. Du siehst, ich strahle richtig.
Du mich dann ab und zu mal mitreden lässt, wenn ich auch mal einen Rezepttipp habe. Wenn du in der Küche stehst, merkt man sofort, die Müller, da bist du jetzt einfach, da sagst du nur noch mal Pieps.
Da verstehen wir keinen Spaß.
Und,
ist auch gut so.
Ja, aber.
Aber so, süß.
Ich finde, es klappt auch immer ganz gut und ich kann mich da auch ganz gut unterordnen, was mir nicht immer gelingt.
Nein,
so ein bisschen, das fühlt sich an wie so Beifahrer.
Das bin ich bei dir ja auch. So, eigentlich.
Ja,
wir sind zusammen.
Ich
spreche
jetzt von der Küche.
Ja, wir sind Co-Beifahrer.
Ja.
So, jetzt aber hier, ein paar Tricks brauchen wir noch. Also, natürlich gibt es einfache Tricks, um diese Antinährstoffe so ein bisschen zu entschärfen. Bedeutet, einweichen. Es ist eigentlich schon so ein logischer Moment, wo jeder eigentlich auch macht. Das ist das Schöne in der Küche, dass viele ja alles schon so selbstverständlich richtig machen. Und das mag ich immer recht gern. Also mindestens 8 bis 12 Stunden in reichlich Wasser. Also richtig reinlegen und nicht nur so einen Zentimeter bedeckt, sondern wirklich viel Wasser, dass das auch wirklich alles gut austreten kann. Und dieses Wasser auch bitte immer wegschütten, das Wasser nicht nehmen, wo du sagst, okay, da sind jetzt diese Nährstoffe, die will ich unbedingt, wie es oft ja der Fall ist bei irgendwas, wenn ich es auskoche oder einweiche. Nein, da wollen wir es nicht, weil da sind wirklich Schadstoffe drin. Und ich glaube auch, so wie ich gut zugehört habe, das weiß ich von dir, dass ich dann auch weniger Blähungen bekomme dadurch.
Das ist richtig.
Ja, das ist doch schön, Und dieses Einweichwasser, also wirklich mit so einem Spritzer Zitronensaft, manchmal auch Essig, aber ich rate eher davon ab, weil Essig verhindert so den Garprozess. Also eher zu der Zitrone greifen, bitte. Das beschleunigt den Abbau von Phytinsäure, also eher die Zitrone, nicht den Essig. Ja, das ist ganz wichtig. Dann optional wäre es natürlich auch mehrmals das Wasser zu wechseln. Nicht jeder steht natürlich 12 Stunden da und jede Stunde gibt es neues Wasser. Wäre natürlich super gut, alle 2 Stunden das Wasser zu wechseln. Ja gut, umso mehr, das ist ein bisschen, da kannst du an Kalbsbries oder Fisch, wenn du den wässerst, umso mehr Wasser, umso klarer wird's. Und das ist natürlich bei Hülsenfrüchte auch so.
Aber das ist beim Reis ja auch.
Das ist beim Reis genauso. Ja, waschen, da gibt's auch Techniken, Mythen, da gibt's ja.
Ja, das ist aber wichtig.
Ja, ist wirklich wichtig, Aber manche machen da wirklich so, Aber es macht nicht jeder. Das muss man auch sagen, dass nicht jeder da dran steht. Optional und super gut wäre es natürlich schon, Also da muss man sagen, das wäre prima.
Beim Reise geht's aber ums Arsen natürlich, dass man das auswäscht. Und in asiatischen Ländern macht man das eigentlich, das ist der Standard.
10-mal.
Und dann,
das ist ganz krass.
Ja. Und dann auch wirklich das Wasser wegschüttet. Also ich bin ja da immer sehr für nachhaltig und dass man da nicht so viel vergeudet und Ressourcen verschwendet. Aber an der Stelle ist es wirklich angebracht. Also da sollte man es unsinnvoll.
Dann keimen und sprossen lassen, insbesondere bei Sojasprossen, also Munkobohnen, Linsen und Kichererbsen, kannst du die so 1 bis 3 Tage ankeimen lassen und dann immer das Spülen nicht vergessen, jetzt immer wieder beim Wasser, du siehst, Wasser spielt wirklich eine essentielle Rolle, das erhöht dann einfach den Gehalt an Vitamin C, an B-Vitaminen, Antioxidantien und reduziert wieder meine Liebe
Phytinsäure. Okay, das ist spannend.
Ja, das stimmt,
Also ganz wichtig bei diesen Nährstoffen, Lektine, die sind zum Beispiel in Kidneybohnen drin, die sind ja giftig, wenn sie nicht ausreichend erhitzt werden.
Ja, deswegen ist die gründliche Zubereitung dann am Schluss ja auch noch wichtig. Ja, nicht nur das Einweichen und alles ist wichtig, sondern kochen und mindestens 10 bis 15 Minuten. Ja, richtig sprudelnd. Also es muss jetzt nicht überkochen, aber es darf wirklich sieden. Ja, und danach, also es kommt auch auf die Sorte an. Eine Linse, eine Berglinse dauert gar nicht lang. Ja, und eine Kichererbse dauert viel länger. Also bitte immer auf die Sorte achten. Das ist ganz wichtig. Und was ich ganz gut finde, ist natürlich der Druckkochtopf. Der ist ein bisschen veraltet, ja, aber ich finde ihn super gut. Den nimmt man, also die Oma nimmt den noch für Sauerbraten vielleicht, ich weiß nicht. Für die rote Beete ist auch gut. Und die Hülsenfrüchte findet das auch richtig gut. Alle Nährstoffe sind enthalten, spart Zeit und...
Und inaktiviert die Antinährstoffe sehr zuverlässig.
Ne? Ah, danke, Achim, schau.
Ja, ja, also dieser Druckkochtopf ist wirklich super.
Ist auch
kocht,
gut.
Ja, jetzt ist, kocht einfach, spart Zeit, spart Energie. Und,
alles.
Und auch da mal wieder das schöne Beispiel, dass es altherkömmliche eigentlich mal wieder mehr her soll.
Ja, finde ich auch. Ja. Also ehrlich, meine Mama kocht auch im Drucktopf Kartoffeln, alles kannst du da drin machen.
Ja.
Finde ich richtig gut.
Ich habe neulich auch, ich habe ein Hähnchen gemacht im Römertopf.
Oh, hab das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
Ja,
das ist auch sensationell. Gut.
Auch gut. Ist jetzt was anderes wie ein Druckkochtopf, aber ja.
Ja, was noch ganz wichtig ist, blanchieren, also kochen vor dem Einfrieren, also vorkochen, nicht roh einfrieren, ja.
Okay.
Und dann noch der Tipp, was ich vorhin schon gesagt habe, Salz, Säure erst am Ende zugeben, weil dann wird es gar werden, einfach beschleunigt, ja. Es wird trotzdem gar, wenn ich es am Anfang zugebe, aber es geht wesentlich schneller.
Ach echt,
ja. Ja, und auch bei Kichererbsen, da gibt es nämlich so einen kleinen Geheimtrick, dass die Haut, ja, sie hat ja so eine Schale, die Kichererbse, dass sie auch wirklich zart wird und dass es schneller gar wird. Backpulver, einen kleinen Teelöffel dazu und dann wird es einfach, ja, man kennt es beim Hummus oft so, dass es in den Zähnen so bleibt, es wird nicht ganz fein, auch durchs Mixen.
Ja.
Ja.
Und also einfach so eine Prise Backpulver.
Einfach eine Prise Backpulver ins Kochwasser mit rein.
Also dann lässt sich einfach...
Besser mixen, fein werden. Also es ist wirklich so, dass die Konsistenz, die löst sich besser auf, das Konstrukt, ja, die Schale, und es wird feiner und es wird schneller gar. Also es ist wirklich so, dass es, wenn du das reingibst, wirklich Zeit sparst. Dann brauchst du keinen Druckkopf.
Spannend. Sag mal, wie sieht's denn mit dem Vorratsschrank aus? Also kann sich Hülsenfrüchte einfach aufbewahren, gehen Nährstoffe flöten, wenn du schon bei dem Thema bist, dann lehne ich mich da heute mal entspannt zurück und übergebe das an dich. Also klar, wenn die natürlich getrocknet sind, ja, sind die nahezu ewig wahrscheinlich haltbar. Aber erzähl du doch mal.
Ja, also ich finde auch, wenn die getrocknet sind, jeder hat die, glaube ich, im Schrank und klar steht da auch irgendwie ein
MHD drauf.
MHD drauf, wie bei Salz auch, aber.
Das heißt ja sowieso immer, muss ich immer wieder sagen, das heißt mindestens haltbar bis, nicht frühestens tödlich ab.
Danke.
Eine Kollegin zu mir gesagt.
Hallo Maxi, mein Schatz, hallo. Er denkt immer, ich bringe ihn um. Ehrlich, ich muss es jetzt nochmal kurz sagen. Er fragt mich wirklich, jetzt will ich es nicht sagen, weil ich hier Köchin bin, er fragt mich jeden Tag, ob er es noch essen kann. Also was ich koche manchmal auch. Ob ich ihm irgendwas unterjubel, was abgelaufen ist. Weil ich verwerte echt alles. Also wenn es noch gut ist, auch wenn das wirklich der Joghurt ist, der schon seit 2 Monaten abgelaufen ist, ich esse den noch, wenn er noch gut ist.
Ja, weniger Food Waste. Ja, was wirklich? Soll das auch? Warum soll
aber
man
ist
das,
auch nicht
wie gesagt,
kaputt.
Das MHD? Also das
hat wirklich nichts damit immer zu tun.
Das hat auch, das gibt einen Unterschied, einen riesen Unterschied zum Verbrauchsdatum, weil da beispielsweise im Hackfleisch und
ja,
so
gut,
steht.
Ja gut, das ist was ganz anderes.
Das
gut,
ist was anderes.
Sagst, ja?
Aber das MHD mindestens haltbar bis, nicht frühestens tödlich ab. Na,
ich so. Liebe das 1000-jährige Salz, das nächstes Jahr abläuft.
Ja.
Also ja, aber zurück zum Thema. Also getrocknet, reich an Vitaminen, Mineralstoff, alles ist mit drin. Ja, das ist halt super. Du machst da richtig eine Bombe draus und das finde ich ganz schön. Einfrieren ist besser als zu lange kühllagern. Das mögen die eigentlich auch nicht. Ja, die Vitamine und die Antioxidantien werden da echt besser erhalten, wenn ich es einfriere, statt wenn ich es lange im Kühlschrank liegen lasse. Und dann mag es auch keiner, weil dann schmeckt es einfach nach Kühlschrank. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn es lange im Kühlschrank liegt, das kriegt so einen ganz Geschmack, das mag ich gar nicht, wenn es nicht richtig abgedeckt ist und lieber einfrieren.
Abgestanden einfach.
Ja, so Kühlschrankgeschmack. Dann Resteverwertung, also gekochte Hülsenfrüchte abkühlen lassen. Dabei entsteht resistente Stärke, die blutzuckerfreundlich wirkt. Oh, ich höre mich heute an wie du. Ich freue mich richtig.
Wow, ganz große Augen. Ja, das ist wirklich die resistente Stärke. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Also so 12 Stunden ist schon die Abkühlzeit. Ne? Das ist ja bei allen stärkereichen Lebensmitteln, Kartoffeln, Pasta, Reis, spielt das eine Rolle. Und die resistente Stärke ist wiederum super gesund für die Darmmikroorganismen. Also man hat dann quasi einen doppelten Benefit. Etwas weniger Kilokalorien und sorgt für stabilere Blutzuckerspiegel. Also vielen Dank, Antonina, dass du hier
ich freue mich heute
meinen Job übernimmst.
Ja gut, und frisch verarbeiten natürlich. Vitaminverlust steigt mit langer Lagerzeit. Also umso frischer, umso besser.
Und dann wie lange?
Ja, also bei richtiger Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort, ja, mit luftdichten Behälter kannst du das 2 Jahre, 3 Jahre
locker.
locker. Ja, also da passiert gar nichts. Wenn da keine Tiere, Keime oder irgendwas rein, manchmal, da muss man echt gucken, ja, das passiert ja auch, dass im Vorratsschrank, wenn kein luftdichter Behälter da ist, dass da wirklich manchmal Motten oder irgendwas, dann bitte nicht, aber sonst ist das gar kein Thema.
Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der Mix aus Hülsenfrüchten in Kombination mit Reis zu einer besseren Sättigung führt. Hast du noch ein paar Power-Kombinationen vielleicht auf Lager, wo du sagst, der Mix macht's?
Also, natürlich hast du das gesagt mit Reis und Bohnen und das finde ich echt ganz super, weil da kommt bei mir immer und das ist echt lustig, diese, also sofort im Kopf, ich war lange in der Domrep und ich finde es auch so lustig, weil die Leute essen das und wissen gar nicht, wie gut sie es machen. Obwohl, also sie essen es so instinktiv, ja, und das finde ich was, das ist also super spannend, ja, die biologische Wertigkeit, das ist so bei mir immer sofort dann im Kopf, weil Reis und Bohnen, die ergänzen sich ja halt super, ja, und das finde ich halt was, ja, ich kann es gar nicht anders sagen.
Das also du meinst, das ist ein vollwertiges, also ein sehr wertiges Eiweiß.
Sehr wertiges Eiweiß, ja. Was dein Körper auch super gut aufnehmen kann und dann auch verwerten kann dadurch.
Ja, das, was wir früher gegessen haben, also auch da gibt es die klassischen Kombinationen. Ne? Wenn man jetzt so ein Bohneneintopf isst mit einer Scheibe Brot oder Vollkornbrot, es ist top.
Super.
Eine sensationelle
und
biologische
wie schön das
Wertigkeit.
Ja. Genau. Dann gibt's noch die Kombi mit Vitamin C reichen Lebensmitteln. Da gibt's natürlich die Paprika, die rote, Zitronensaft, weiß jeder, Limettensaft, Zitronensaft, Säure und die Petersilie. Ja, das wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht, dass das so ein Gigant ist.
Ja,
so riesig. Das verbessert einfach die Eisenaufnahme. Du kannst sagen, okay, ich mache eine Suppe draußen, ein Risotto, ein Dall. Ah, das ist super gut mit Naanbrot. Ja. Es fehlen eigentlich nur noch die Fettquellen. Ja, das ist noch ganz wichtig, dass du sagst, okay, Olivenöl kennen wir natürlich auch beim Hummus. Dann Nüsse, auch ein super Lieferant dafür. Avocado, das steigert die ganze Aufnahme nochmal von fettlöslichen sekundären Pflanzenstoffen. Da kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich mache einen Linsensalat, einen Brotaufstrich. Also alles, was du machen möchtest und das ist super schön. Ja, da sind der Fantasie auch überhaupt gar keine Grenzen gesetzt.
Wir haben jetzt geklärt, warum Hülsenfrüchte eben kleine Lebensverlängerer sind und wie ihr gesundheitlich das Beste aus ihnen herauskitzelt. Aber am Ende wollen wir sie ja nicht nur studieren, sondern auch essen, liebe Antonina.
Genau, und dafür haben wir ja wieder ein tolles Erfolgsrezept der Woche mitgebracht. Das zeigt, dass Bohnen, Linsen, Kichererbsen und Co. alles andere als langweilig sind.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Heute machen wir bei unserem Erfolgsrezept der Woche einen Hammer Hummus. In den machen wir nach allen Regeln der Kunst maximal gesund, maximal lecker. Und wenn ich ganz ehrlich bin, schmeckt fast wie eine Original-Leberwurst aus dem Hause Sam. Vorausgesetzt, man röstet da den Majoran etwas an.
Und wie immer, ihr müsst nichts mitschreiben, das Rezept ist in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr es in ganzer Ruhe zu Hause selbst nachkochen.
Und ich würde sagen, normalerweise machen wir den Punkt immer die Checkliste, maximal gesund. Liebe Antonina, du hast es heute wunderbar übernommen. Bitte Bühne frei.
Oh.
Was sind die maximal gesund Facts?
Erstens, getrocknet, 8 bis 12 Stunden einweichen lassen. Einweichwasser bitte wegschütten, nicht vergessen. Zweitens, optional keimen lassen für extra Mikronährstoffe. Drittens, immer gründlich garen, mindestens 10 bis 15 Minuten im sprudelnden Wasser. Viertens, Salz und Säure erst am Ende dazugeben. Fünftens, gekühlt lagern oder einfrieren, Resteverwärmung, Verwärmung, resistente Stärkebonus. Dann sechstens, mit Vitamin C und guten Fetten kombinieren. So, lieber Achim, unser Rezept, Hammerhummus. Du brauchst eigentlich gar nicht viel. Es geht um Kichererbsen, dass noch ein bisschen Geschmack dazu kommt, braucht man natürlich. Und für Vitamin C die Zitrone.
Ja.
Heute keine Limette, ja. Sonst gibt es immer Limette. Dann brauchen wir ein bisschen Sesampaste, das ist wichtig. Tahin nennt sich das Ganze auch. Gibt es ja inzwischen, weil so ein bisschen das Instagram hat es möglich gemacht, dass es jetzt überall Tahin gibt, weil es in den Dubai-Sachen mit drin ist. Drum ist Sesampaste kein Problem mehr für niemanden. Dann brauchen wir natürlich Knoblauch, Kreuzkümmel, Chili, Currypulver und jetzt kommt der geröstete Majoran. Und wenn es richtig eine Leberwurst sein soll, dann vielleicht noch ein bisschen Pfeffer. Und mein Geheimtipp ist noch ein bisschen Ingwer. Und das Ganze wird echt ein bisschen angeschwitzt, der Ingwer. Majoran wird angeröstet, trocken, ohne Fett. Das ist ganz wichtig.
In einer beschichteten Pfanne. Entschuldigung.
Das stimmt.
Jetzt muss ich dir doch mal reinquatschen, weil ich das jahrelang gemacht habe.
Ja, bitte.
Also eine beschichtete Pfanne, den Majoran rein. Und dann aufpassen, weil wenn der anfängt zu qualmen, ist er ruckzuck verbrannt. Na, das zieht die auch noch nach. Also sofort von der Platte nehmen und dann dabei rühren mit dem Holzlöffel, dass man die beschichtete Pfanne nicht kaputt macht.
Das hast du sehr schön gesagt. Natürlich weiß ich nicht, wie es beim Achim ist, wie er die Leberwurst gemacht hat. Aber so ein kleiner Geheimtrick, wenn ihr so eine Muskatblüte daheim habt, das ist diese rote Samen um die Muskatnuss. Die gibt's auch getrocknet in jedem Fachhandel, in jedem Supermarkt, in jedem Discounter fast schon. Wenn du da ein bisschen reibst und das dann noch mit in den Hummus reingibst, wenn du den mixt, gibt nochmal einen extra Leberwurstgeschmack.
Wow.
Das ist so ein extra Tipp. Und das Ganze wird wirklich, also die gekochten Kichererbsen mit Backpulver, wie ich es vorhin gesagt habe, dann geht es schneller. Das Kochwasser wegschütten, das Ganze wird gemixt. Am Schluss dann einfach noch ein bisschen Olivenöl obendrauf, ein bisschen frische Petersilie und ihr habt den besten Hummus, wo es gibt. Rezept steht natürlich in den Shownotes, aber super lecker. Also mein Sohn liebt ihn, er isst ihn jeden Tag.
Ich liebe es einfach vom Zuhören, das ist verrückt.
Es ist so einfach, aber es ist wirklich, du kannst es sagen, okay, du hast Freunde eingeladen, du stellst einfach so ein paar Dips hin. Dieser Hummus, jeder mag ihn.
Ja.
Ja, wirklich, ja. Hummus mag fast jeder. Ich kenne niemanden, der keinen Hummus
aber
mag.
Aber wie isst du denn am liebsten raus?
Wie
ich
meinst du?
Ich könnte ja löffeln, aber
ach so, also ich nehme am liebsten, mache ich so ein Pfannenbrot, also so ein Naanbrot, ganz einfach. Also da brauchst du ja auch wirklich nur 2-3 Zutaten.
Ich beschreib doch mal kurz.
Ja, dann brauchst du ein bisschen Hefe, dann brauchst du eine Prise Salz, Wasser und du hast das perfekte Pfannenbrot.
Und dann backt man das in der Pfanne?
In der Pfanne, wie ein Pfannkuchen und das geht so ein bisschen auf. Es ist ähnlich wie ein Naanbrot dann und dann kannst du das einfach warm nehmen und in den Hummus.
Oh Gott.
Besser geht nicht, ehrlich. Ich schreibe es extra noch dazu. Wir haben es nicht gedacht, aber es passt einfach
das,
gut. Du siehst,
es
funktioniert. Ja, ich finde auch.
Oh, herrlich, ey. Aber es geht natürlich auf einem ganz normalen, auch auf einem guten Vollkornbrot.
Mit Knäckebrot mit Sesam finde ich auch ganz lecker dazu. Lecker.
Tja, also, ich würde sagen, Hammer-Hummus, Hammer-Rezept.
Hammer-Sache.
Ja, Linsen, Bohnen, Erbsen, das sind bei uns häufig unterschätzte Lebensmittel, aber in vielen anderen Ländern sind sie feste Größen auf dem Teller. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Blick über den Tellerrand.
Achim, du hast vorhin schon erzählt, dass bei uns weniger Hülsenfrüchte gegessen werden.
Genau, also wir kommen gerade mal auf so 5,5 Gramm pro Tag. Zubereitete Hülsenfrüchte sollten aber eher 80 Gramm sein. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus.
Ja, allein in Ländern wie Ruanda werden pro Kopf jährlich etwa 39 Kilo Bohnen verzehrt. Eine riesige Menge, finde ich. Ruanda zählt zu den weltweit größten Konsumenten von Bohnen. In El Salvador, Kuba oder der Dominikanischen Republik sind es fast ebenso viele.
Wer jetzt an Indien denkt, der Subkontinent lebt seit jeher von Hülsenfrüchten. Da Linsen, Kichererbsen sind dort zentral in fast jeder Mahlzeit. Indien konsumiert fast ein Drittel der weltweiten Hülsenfrüchteernte. Der Pro-Kopf-Jahresverbrauch liegt zwischen 7 bis 12 Kilogramm. Boah.
Puh. Und in Nepal stammt die Winterfestigkeit der Menschen aus einem neuen Bohnensuppenklassiker namens
Quatti.
Ich hoffe, es heißt so Quatti. Danke dir. Dort werden 9 verschiedene Hülsenfrüchte über mehrere Tage eingeweicht und anschließend zu einer Nährstoffbombe gekocht. Es ist ein klassisches Beispiel für den kulinarischen und kulturellen Stellenwert von Hülsenfrüchten in Nepal.
Spannend. In Westafrika, etwa im Senegal, sind Bohnen und Linsen zentrale Bestandteile der traditionellen Küche und werden typischerweise mit Getreide wie Hirse, Vollkorn und Gemüse kombiniert. Dieses Muster ist in mehreren Langlebigkeitszonen zu beobachten und gilt als gesundheitsförderlich. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge. Jetzt haben wir für euch aber noch
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Unser Ziel hier bei Is Ernährungswissen mit Biss bleibt dasselbe, dass ihr das, was wir hier erzählen, ganz einfach in euren Alltag übernehmen könnt. Und weil's mit einem Augenzwinkern und ein bisschen Kreativität leichter hängen bleibt, haben wir wieder ChatGPT gebeten, fassen wir die wichtigsten Punkte aus dieser Folge doch so zusammen, dass man sie sich leichter merken kann.
Und wie merkt man sich etwas am besten? Natürlich, wenn es sich reimt. Also, hier kommt die Hülsenfrüchte Power in Reimform. Bohnen, Linsen, Erbsen klein können Schlüssel zum Altwerden sein.
Proteine, Ballaststoffe satt, machen dich fit und halten dich schlank, satt, matt.
Spermidin schützt die Zellen fein, Polyphenole mischen sich ein.
Dunkle Bohnen, Power pur für Herz, Darm, Blutdruck, beste Kur.
Und wer mal fürchtet Alarm im Darm, der steigert langsam ganz ohne Harm.
Mit Pfefferminztee, Ingwer, Ruhe läuft die Verdauung dann im Fluge.
Also greif zu, sei nicht scheu.
Hülsenfrüchte täglich neu.
Tja, das war unsere Hülsenfrüchte-Folge mit jeder Menge Wissenschaft und natürlich mit unserem Erfolgsrezept der Woche. Das zeigt, wie vielseitig und lecker Bohnen und Co. wirklich sind. Die ganze Anleitung findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und nächste Woche geht's hier weiter mit einer neuen Folge.
Also abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da und schickt uns eure Fragen. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt's wie immer in den Shownotes.
Tschüss bei Is Ernährungswissen mit Biss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Is Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.